Wir sprechen über Müll, wir sprechen über Kunst und wir sprechen über Insekten heute.
Hämmerhärten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Härten, dem Podcast der Härtener Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Harald Landgraf.
Guten Tag.
André Pritzebel.
Moin.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir steigen mit einer Veranstaltung ein, die über Pfingsten stattfindet und das jetzt schon seit über 40 Jahren. Die Rede ist vom Kunstmarkt. Für alle, die aus welchen unerfindlichen Gründen noch nicht mitbekommen haben, was das überhaupt ist, das ist ein großer Markt im Schlosspark. Da kann man Kunsthandwerk kaufen, tatsächlich auch richtiges Kunsthandwerk, nicht irgendwie außer Massenproduktion, sondern von echten Künstlern. Man hat Straßenkünstler, die für Unterhaltung sorgen, eine große Fressmeile, eine Theaterbühne, Musik, im Schlosshof ist auch immer was los. Es lohnt sich. Da kommen zigtausende Menschen hin tatsächlich, wenn das Wetter stimmt. Und André, du warst bei der PK und hast dir mal erzählen lassen, was dieses Jahr so geplant ist. Wie schaut's aus?
Genau. PK heißt übrigens Pressekonferenz.
Genau.
Für alle, die da nicht so ganz im Thema
internes
sind.
Kürze.
Wird, glaube ich, mal wieder eine schöne Veranstaltung, wenn ich persönlich mal kurz etwas ausschweifen darf. Ich bin seit 2023 in Härten und habe 2024 den ersten Kunstmarkt mitgemacht, war vorher ehrlich gesagt noch nicht da und war wirklich begeistert. Also das ist eine schöne Geschichte, unheimlich viel los im Schloss, rund ums Schloss und so wird es jetzt auch wieder an Pfingsten sein. Pfingstsonntag und Pfingstmontag, volles Programm im Schlosspark.
Ja, wunderbar. Ich habe auch gesehen, das ist, ich habe letztens zu Tschernobyl recherchiert ein bisschen, war im Archiv.
Jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt.
Und beim Düfler, ich habe da so die Tage nach dem Unglück mal so durchgeblättert, was wir im Lokalen hatten und da war nämlich auch der Kunstmarkt. Da sah man dann ein großes Bild, Willi Wessel, wie er neben der Skulptur steht und den Kunstmarkt eröffnet.
Ja.
Und damals war der noch relativ jung, aber auch da schon völlig überlaufen und die Veranstaltung des Jahres mehr oder weniger, wenn man so will.
Ja.
Also zumindest was so die Menschenmassen angeht. Ist so ein bisschen wie das Volksparkfest in Mahl oder das Parkfest in Waltrop oder der 1. Mai in Recklinghausen. Ne? Da kommen sie alle hin irgendwie.
Genau.
Deshalb immer empfehlenswert. Ich war auch letztes Jahr das erste Mal so richtig da. Davor die Male immer nur so, ja, mal als Kameramann oder so. Aber letztes Jahr habe ich es mir mal richtig angeguckt. Und ist wirklich schön, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn
auf
das Wetter
Fall
mitspielt.
Also. Na klar. Ja, ich meine, allein die Zahl, also wird wieder auf zwei Bühnen Musik beispielsweise geboten. Eine steht auf der Wiese hinterm Schloss, eine im Schloss Innenhof. Ich glaube, an beiden Tagen spielen insgesamt, lass mich nicht lügen, 12 Bands, meine ich. Also schöne Sache, 127 Kunsthandwerker, alles Mögliche dabei, Keramik, Steinskulpturen, Schmuck, Lederwaren und, Malerei selbstverständlich. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer.
Und manche machen das ja auch so, dass sie vor Ort noch so ein bisschen produzieren. Ne? Das gibt es ja auch ab und
zu
mal. Je nachdem, was die natürlich da machen, finde ich immer ganz schön. Und wie ich es gerade schon angeschnitten hatte, da legen die auch immer sehr viel Wert drauf, dass die echte Kunsthandwerker dann dahin holen und jetzt nicht welche, die ja so aus Fernost die Sachen dann einfach nur verkaufen, die du in jedem Kramsladen letzten Endes bekommst. Das finde ich eigentlich so das Schönste daran.
Dass ich finde ganz einfach, wenn man mal an den Ständen vorbeibummelt, sieht man das auch. Hat es wirklich hochwertige, teilweise wirklich auch besondere Geschichten. Einige sind in diesem Jahr neu dabei, andere waren schon mal da, also wieder auch da ein bunter Mix. Und ich persönlich finde einfach auch schön, dass der Schlosspark und das Schloss an diesem Wochenende dann mal bespielt werden.
Das wird, ich sage das einfach mal so, aber viel zu selten irgendwie gemacht, habe ich so den Eindruck. Natürlich ist es ein gigantischer Aufwand, im Schlosspark eine große Veranstaltung zu machen, aber irgendwie so vom Gefühl her, da müsste mehr passieren eigentlich.
Finde ich auch. Also ich finde der Schlosspark beispielsweise, ich glaube früher gab es da einen Café auch wirklich im Schloss selber. Mittlerweile kann man, glaube ich, die Räumlichkeiten noch für Hochzeiten, Feiern und sowas buchen. Aber es wird einfach nicht regelmäßig bespielt. Hoffen wir, dass in diesem Jahr im Dezember wieder an der Orangerie der Lichterwald stattfindet. Ja. Vergangenes Jahr ist er ja leider ausgefallen. Auch eine sehr schöne Veranstaltung. Aber abseits von Kunstmarkt und Lichterwald liegt im Grunde genommen, wenn man es böse formulieren will, Schloss und Schlosspark ein bisschen brach. Das finde ich eigentlich schade, weil damit hat Härten Mitte eigentlich ein wirkliches Pfund.
Definitiv, wer hat schon so einen schönen Park?
Absolut.
Also ja, muss man ja sagen, selbst ich meine, Recklinghausen hat einen Park, Waltrop hat einen Park, jeder hat irgendwie so einen kleinen Stadtpark, aber ich finde der Schlosspark in Härten, das ist schon eine andere Nummer noch.
Wusstest du, dass der Schlosspark einen kleinen Theaterplatz hat?
Nein, sag mal.
Ja, ist wirklich interessant. Also in der Nähe vom Tabakhäuschen ist ein kleiner Theaterplatz. Der ist okay. Natürlich jetzt kein Theaterplatz mehr, sondern die Empore, wo früher wohl mal die Bühne gewesen sein könnte, ist jetzt mit Grünzeug bepflanzt natürlich, aber Steinbänke sind dann noch zu sehen. Und
die sind mir mal aufgefallen, tatsächlich, ja.
Ja, so ein kleines Ding ja. Da. Und das wäre mal echt eine interessante Geschichte, wenn man da einfach mal so provisorisch, weiß ich nicht, Holzbretter hinlegen würde und da irgendwie eine Kleinveranstaltung machen würde. Das wäre auch mal eine knuffige Angelegenheit.
Ich glaube, Rasenmähen würde ja. Die ganze Geschichte auch schon mal ganz weit nach vorne
gehen. Ja.
Aber ist das vom Grafen noch was? Hat der da Theaterstücke aufgeführt?
Das weiß ich nicht. Also ich schätze mal, dass das genauso alt ist wie andere Dinge da auch, also 200, 300
ja.
Jahre.
Ja.
Aber ich habe in dem kleinen Bereich da gesehen, dass die Akustik da auch sehr gut ist, weil drumherum, das ist so quasi so eine Waldnische, so eine Schneise und drumherum sind höhere Bäume und wenn du dann da sprichst, kommst du ohne Mikro aus.
Oh.
Ja, dann könnten wir unseren Podcaster machen.
Auf jeden Fall, interessant.
Ja, nach dem kleinen Garten bei Jochen sind wir dann...
Aber wir sind weit weg vom Thema Kunstmarkt. Ne?
Naja, wir sind im Schlosspark immerhin. kommen wir mal zum Kunstmarkt nochmal zurück. Ja. Es wird ja auch wieder Straßenkünstler geben, die den ganzen Tag da so rumlaufen und die Leute bespaßen. Was gibt's da dieses Jahr?
Genau, also unter anderem beispielsweise, ich glaube, das ist neu, ist der selbsternannte kleinste Zirkus der Welt da zu Gast an beiden Tagen, Le Petit Rausch aus Bochum. Ist jetzt also nicht irgendwie vergleichbar mit Krange oder Palmkirmes, das ist wirklich so eine kleine individuelle Geschichte, da ist wohl alles handgemacht und muskelbetrieben und da kann man beispielsweise, da gibt es wohl eine Wohlsagerin in einem Zelt.
Genau, die war mir aufgefallen beim Korrekturlesen.
Ja, genau und auch wohl so ein Samba Russell, also anscheinend ein kleines, auch muskelbetriebenes Karussell und. Also wird, denke ich mal, eine ganz schöne Geschichte werden. Das ist beispielsweise
Kindertheater?
Kindertheater gibt's auch wieder an beiden Tagen. Unterschiedliche Stücke, also insgesamt ein Kinderprogramm. Wie gesagt, Musik auf zwei Bühnen und. Und dann eben jede Menge was zu essen, Kunsthandwerk.
Und das Essen darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn du Bock auf ein halbes Schwein hast, das kriegst du da. Also wortwörtlich. Ich meine,
also ich würde jetzt keinen Körperteil von mir dafür ins Feuer legen, dass du da ein halbes Schwein kriegst. Aber Stefan, wenn das so ist und wenn du das sagst, wird das bestimmt
also stimmen. Also letztes Jahr war da einer, der hat...
Spanferkel?
Ich meine, es waren Schweinehälften oder so, die ja da... Also sehr rustikal, auf natürlich offenem Feuer und so. Also da gibt's halt alles. Du kannst natürlich deine Pommes-Currywurst kriegen oder einen Döner, aber du kannst halt auch solche Sachen kriegen.
Ja, klar.
Frisch vom...
Den Weihnachtsmarkt-Klassiker mittlerweile, Flammlachs, gibt es auch.
Ja, ich wollte gerade sagen, vergraulen wir nicht die Vegetarier. Oder die Pesketarier.
Für die gibt es, glaube ich, auch was.
Es gab zumindest letztes Jahr auch einen richtigen Bäcker da, also mit Ofen, der hat frisch vor Ort gebacken. Das fand ich auch klasse.
Wie beim Mittelaltermarkt.
Ja, hat so einen Flair tatsächlich. Mhm. So ein bisschen Mittelaltermarktmäßig sieht es da aus.
Mittelaltermarkt, das wäre doch schon beispielsweise auch eine Veranstaltung, die auch prima am Schloss stattfinden könnte.
Aber wir könnten ja vielleicht mal einen Tipp geben, ne? Früh hingehen ist empfohlen, weil wenn man zu den üblichen Tageszeiten dahin geht, dann wird es sehr voll.
Es sei denn, man steht da drauf.
Also, ja, genau.
Ne? Also wer es gerne voll mag, der sollte später hingehen. Aber es stimmt, es wird ziemlich schnell ziemlich voll.
Ja gut, ich glaube, an beiden Tagen geht es, glaube ich, um 11 Uhr los. Ich meine, dann startet auch schon die Musik und das Ganze, den ganzen Tag über gibt es halt diverse Programmpunkte. Da gibt es übrigens auch einen Hip-Hop-Workshop für Anfänger. All jene, die sich einfach mal darin versuchen wollen, können da auch einfach hinkommen und mitmachen.
Genau, das haben die ja sowieso, so Workshops auch für Kinder und so, ne, meine ich, alles, was mit Kunst im weitesten Sinne dann zu tun hat. Also Beschäftigung ist auf jeden Fall vorhanden.
Definitiv.
Ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Schreibt uns doch mal, was ihr jedes Jahr am liebsten dort macht, ob ihr überhaupt hingeht. Und wir werden natürlich an dem Tag dann auch live vor Ort sein und mit euch einen kleinen Rundgang machen und natürlich jede Menge Bilder liefern und euch dann zeigen, ob sich das lohnt. Und meistens lohnt sich. Ja, kommen wir dann einmal zur Werbung. Zuallererst einmal der Hinweis, der Tag des Lokaljournalismus steht an. Haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Am 5. Mai, am Dienstag ist es soweit. Und da ist bei uns Tag der offenen Tür dann. Ihr könnt an die Antoniusstraße Nummer 9 in Herten kommen. Da ist unsere Redaktion. Und zwischen 10 und 13 Uhr ist da die Tür für euch offen. Und ihr könnt dann Kritik, Anregungen, was auch immer loswerden. Ihr könnt mit uns sprechen. Wir werden auch eine kleine Diskussionsrunde dort machen, die wir dann auch live übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht keine Zeit, keine Lust habt, vorbeizukommen, dann könnt ihr zumindest online das Ganze verfolgen. Und ja, seid auf jeden Fall dabei. 5. Mai von 10 bis 13 Uhr, der Tag des Lokaljournalismus. Und ja, nicht nur das, sondern auch alles andere, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich nach wie vor unter hertner-allgemeine.de und in der HA-Plus-App. Und da gibt es nach wie vor auch das Angebot, die ersten 6 Monate für 1 Euro zum Antesten. Auf jeden Fall mal reinschauen. Und wir haben von unserem Werbemarkt nach wie vor noch den Hinweis, wir suchen HR Payroll Specialists und Tailor Sales Manager. Da guckt ihr mal unter exploreyourtalents.de. Da findet ihr alle Infos und auch direkt die Möglichkeit, euch zu bewerben. Und was natürlich auch nach wie vor läuft und sehr erfolgreich, so wie ich das immer mitbekomme, sind die Taschengeldjäger. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu die Infos. Da geht es um Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Zeitungen und Prospekten helfen wollen. Also wenn ihr Kinder habt oder selbst in dem Alter seid und ein bisschen Taschengeld dazu verdienen wollt, einfach mal bei uns dann vorbeischauen. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was nicht so erfreulich ist, und da hat uns sogar eine Mail erreicht von jemandem, der sagte, hör mal, redet mal im Podcast drüber, wollten wir sowieso machen, weil das ist ein ziemlicher Aufreger. Es geht um die Bahnhofstraße 88 bis 90. Da türmt sich jetzt schon seit ziemlich langer Zeit ziemlich viel Müll auf dem Grundstück, also überwiegend auf dem Privatgrundstück, und das lockt mittlerweile Ratten an, denn da ist nicht nur irgendjemand, der hat renoviert und lagert seinen Bauschutt jetzt auf dem Hof, sondern da ist alles vorhanden und zieht dementsprechend natürlich Ungeziefer an. Und ja, die Westerholter fragen sich, was soll das? Ja, und wir haben mal recherchiert, der Kollege Joachim Schmidt war vor Ort und hat auch ein bisschen noch versucht rumzutelefonieren, jemanden zu erwischen, der vielleicht verantwortlich sein könnte. Ist eine schwierige Nummer. Der Eigentümer sitzt irgendwo, ich glaube in Berlin, und es gibt zwar einen Hausmeister angeblich, aber da ist man sich auch nicht so ganz sicher, und der Müll wird halt einfach nicht entsorgt, trotz entsprechender Maßnahmen von Stadt und Kreis und so weiter. Die Müllabfuhr war schon jetzt einmal da, hat Sonderleerung oder so ähnlich gemacht, auf jeden Fall den Müll abgeholt, Rechnung wurde gestellt, wurde aber nicht bezahlt. Es ist ein ziemliches Wirrwarr, und ja, für die Anwohner drumherum ist das natürlich mehr als ärgerlich, weil die kriegen natürlich das Ungeziefer dann auch auf ihren Grundstücken ab. Und das große Problem an der ganzen Nummer ist halt, es ist überwiegend auf einem Privatgrundstück. Und da haben dann die Behörden nur beschränkt wirklich Möglichkeiten, da was gegen zu tun. Naja, aber es ist ja auch nicht das erste Mal. Harald, du hast ja vor einiger Zeit mal über Altkleider, glaube ich, geschrieben. Warst du das? Habe ich so im Hinterkopf.
Über Altkleider, ich muss mal ganz tief.
An der Zechenstraße, die Altkleidercontainer, da war ja auch vor einigen Monaten mal der Fall, dass da türmte sich alles und keiner fühlte sich zuständig, und dann musste auch irgendwann der ZBH einschreiten.
Das war ich, glaube ich, nicht.
Aber dir ist das Thema präsent.
Aber diese Stellen haben wir natürlich überall im Stadtgebiet. Da, wo einmal Müll landet, kommt auch neuer Müll hin. Und deswegen sollte das eigentlich immer schnell weggeräumt werden, weil meistens denken die Leute, ja, och, wenn da einer was hingeschmissen hat, dann fällt mein Becher auch nicht auf.
Genau, so sieht's leider aus.
Der dritte, der vierte und der fünfte, und nachher ist ein richtiger Berg da. Manche wissen aber auch vielleicht es gar nicht besser und halten diese Altkleiderstationen für Müllabholstellen und denken sich, wenn da eh einer vorbeikommt, dann kann er meine Mülltüte auch mitnehmen. Und das ist einfach auch nicht klar kommuniziert. Und wahrscheinlich müsste man das auch mit mehreren Sprachen kommunizieren.
Ja, aber selbst dann nicht, aber Leute, die,
glaube ich auch nicht,
das da entsorgen.
Nein, also beispielsweise, ne, Herten Süd haben wir ja die LKW-Parkproblematik, ja, gegen die Stadt jetzt vorgeht.
Da gibt es auch so eine Ecke, ja.
Genau, ich kann mich, genau, beispielsweise im Emscherbruch, als wir da, glaube ich, am 1. April da waren, als die Stadt da ihre erste Aktion gemacht hat, Fred Toplak, der Bürgermeister, sagte direkt vor ein paar Tagen, hätte man da den Grünstreifen gesäubert, als wir da waren, lag schon wieder ganz viel Müll. Und da ist eben dann auch das Problem, wenn einmal irgendwo Müll liegt, fühlen sich anscheinend einige dazu beflissen, einfach ihren Müll da auch hinzuschmeißen. Das fängt eben mit irgendwelchen Plastiktüten, Flaschen und an und plötzlich liegt da ausgedientes Mobiliar und so weiter und so fort.
Das geht immer schnell.
Ich erinnere mich ja auch irgendwo im Schlosspark, war ja auch schon mal mindestens einmal die Problematik, dass da mitten auf einem Weg plötzlich alles voller Müll lag und auch der ZGH einschreiten musste.
Das war vor fast genau einem Jahr, glaube ich. Da hat jemand eine komplette Küche, inklusive Kühlschränke und so weiter, da entsorgt, mitten auf dem Weg im Schlosspark. Ja. Die sind da an der Süder Grundschule in der Feige, sind die reingefahren offenbar, das war zumindest da in der Ecke. Haben das einfach da komplett entsorgt. Der ZBH war schnell, die haben es dann innerhalb von wenigen Stunden früh morgens schon weggeräumt, nachdem die ganzen Meldungen kamen, weil natürlich Leute das auch gemeldet haben. Aber das ist schon krass, dass du überhaupt auf so eine Idee kommst, in so einen Stadtpark zu fahren und ich entlade da jetzt mal so eine komplette
Einrichtung. Es ist günstig,
Aber das ist ja auch, klar. Das ist ja auch vorsätzlich. Ne? Das ist
natürlich. Klar,
da will einer ganz schnell irgendwie seinen Dreck kostenlos loswerden und nicht viel drüber nachdenken. Ne? Das ist ja eine etwas andere Nummer, als irgendwie etwas am Altkleidercontainer abzustellen, wo schon andere Tüten stehen, finde ich irgendwie so. Das ist ein kleiner Unterschied. Mhm. Also das hat schon irgendwie so ein, einen kriminalistischen Beigeschmack.
Ja, in gewisser Weise
gerade schon. Vor allem, wenn man da auch teilweise Altölbehälter und Autoreifen mit ablädt. Ne? Und die sind oft auch dabei.
Mhm. Das häufig. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Rundreise gemacht mit dem ZBH. Die haben ja so eine schnelle Eingreifstruppe quasi für solche Fälle. Und was die alles gefunden haben auf dieser einen Tour. Auch so an vor allen Dingen Feldwege und so weiter. Alles, was irgendwie abgelegen ist, wo du nachts halt jetzt keine Polizei erwartest und auch sonst niemanden, der irgendwie zugucken könnte, da wird es einfach abgeladen dann.
Genau, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, als der Jochen, glaube ich, hier mal im Podcast gesprochen hatte, das hat enorme Kosten zur Folge, die auf den Bürger ja umgelegt werden. Ne? Ich glaube 230.000 Euro, ich erinnere mich dunkel daran, 230.000 Euro im Jahr alleine nur, um diese Zusatz Müllentsorgung vorzunehmen, die dadurch entsteht, dass die Leute einfach den Müll wild abladen. Mhm.
Wobei wir dann natürlich wieder bei einer Bahnhofstraße wären, soweit ich weiß, hat der ZBH da ja schon mal den Müll entsorgt, eben auf Kosten der Öffentlichkeit und jetzt sagt die Stadt eben, nee, geht nicht mehr, wir können das nicht immer.
Im Emscherbruch hat er das auch gemacht. Wenn da eine Mülltüte am Straßenrand steht, dann fahren die da auch entlang und nehmen das mit. Was sollen sie abwarten, bis das in die Böschung fliegt? Nein, die nehmen das natürlich mit. Aber das sind ja keine geregelten Entsorgungen, die da geplant sind.
Nein, und wie du gerade schon sagtest, es sind letzten Endes dann die Gebühren, die auf den Bürger umgelegt werden. Das ist halt, das hatte Fred Toplak, glaube ich, im Zuge der Emscherbruch-Problematik schon mal gesagt irgendwie. Ist ja schön und gut, wenn wir da jetzt regelmäßig den ZBH vorbeischicken, aber da ist die Stadt gezwungen, dieses Geld von den Bürgern sich wieder zu holen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ja, wir nehmen das aus irgendeiner Kasse, sondern das muss dann letzten Endes verrechnet werden. Und das ist natürlich dann umso ärgerlicher, dass jeder, der in Herten wohnt und seine Steuern zahlt, dann da einen Aufschlag quasi für zahlt, wenn man so will.
Es kann einfach an jene, die wirklich dann so verfahren und ihren Müll da ablegen, auch als Einladung verstanden werden. Ach ja
natürlich.
Der wird hier abgeholt, können wir so weitermachen. Dann hat man irgendwann da den Teufelskreis.
Na gut, aber an dem Wohnhaus an der Bahnhofstraße, denke ich, ist, also da gibt es Kommunikationsprobleme, ne? Zwischen Stadt und Vermieter und den Anwohnenden und also alle halten sich nicht an das, was vorgegeben ist. Vielleicht wird es halt irgendwie nicht klar und deutlich ausgedrückt und schwer erreichbar soll da auch der Vermieter sein.
Ne? Ja, das ist das Grundproblem. Deshalb Kommunikation ist gut. Also da findet keine statt.
Und vor allem wird der Vermieter schlicht und ergreifend auch nicht tätig. Ja. Mittlerweile, soweit ich das mitbekommen habe, kommt der ZBH ja nicht mehr an die originären Mülltonnen ran, weil davor sich der Müll häuft.
Ja, das ist unglaublich.
Ja, absolut. Und Rechnungen werden auch nicht bezahlt und so weiter. Also er reagiert noch nicht mal auf Post. Also da ist jetzt so völlig Stillschweigen von der anderen Seite. Ich glaube, das ist auch so mit der größte Knackpunkt einer ganzen Nummer. Weil wenn du jetzt jemanden hättest, den du wirklich greifen könntest, zur Verantwortung ziehen könntest, dann sähe das wahrscheinlich auch schon wieder anders aus. Aber so, ja, ist es erstmal nur auf dem Papier. Eine auswärtige GmbH halt, die das Ganze verwaltet und verantwortet. Aber wenn ja, die nichts machen, dann passiert erstmal nichts.
Gibt es denn Lösungsansätze in irgendeiner Form?
Bislang nur das, was man gesetzlich halt machen kann, bis hin zum Zwangsgeld und solchen Geschichten. Aber ja, es ist halt Privatgrund, das ist das Problem. Ne? Die Stadt kann jetzt nicht einfach da reinmarschieren und sagen, wir räumen jetzt hier auf und weiß nicht, sperren was ab, wie auch immer. Geht halt nicht, weil Privatgrundstück.
Ne? Also erstmal abwarten.
Ja, leider. Aber es ist trotzdem verdammt ärgerlich für alle. Und wie gesagt, es zieht halt auch Ungeziefer an. Das ist halt auch das Ding. Ne? Ob man jetzt irgendwelche alten Bretter auf dem Hof nur stehen hat oder ob man jetzt wirklich Hausmüll da entsorgt, das ist schon ein Unterschied.
Ja, und ich habe Fotos gesehen, die Tüten sind ja teilweise schon von Ratten zerfressen.
Ja, klar. Da quillt das schon schön raus. Also, ja. Vielleicht an euch da draußen mal so der Aufruf, es wird wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ecken in der Stadt geben, die so aussehen. Schreibt uns doch einfach mal hrredaktion@medienhausbauer.de oder über Instagram oder Facebook. Würde uns mal interessieren, wo vielleicht noch solche Problemecken sind im Stadtgebiet und ob man da vielleicht mal was machen kann, indem vielleicht auch der öffentliche Druck so ein bisschen erhöht wird. Würde uns auf jeden Fall mal interessieren zu wissen, ob es da noch mehr gibt. Unser nächstes Thema, da dreht sich alles um Bienen und hört mal ganz kurz hier rein. Das ist der Sound aus dem Video, was uns eine Leserin gestern geschickt hat. Bei ihr im Garten hat sich nämlich ein Bienenvolk niedergelassen, mal eben so ein paar tausend, wahrscheinlich zigtausende sogar von diesen Tieren. Die waren auf der Durchreise und haben Zwischenstopp gemacht, haben sich da an einem Baum niedergelassen und da war natürlich erstmal Panik, weil so eine komplette Wolke aus Bienen auf einmal da auftauchte und ja, nebenan auch noch Spielplatz mit Kindern und so weiter und ja, die Leserin wusste dann nicht so ganz genau, was mache ich denn jetzt, gerade wegen der Kinder da auch, hat sie dann die Feuerwehr angerufen, Feuerwehr sagt, nee, in dem Fall sind wir dann nicht zuständig, aber hier haben sie eine Nummer von einem Schädlingsbekämpfer, der kann ihnen zumindest weiterhelfen und der wiederum sagte, ja, warten Sie mal ab, die ziehen schon weiter, weil die folgen jetzt ihrer Königin, die ist jetzt auf der Suche nach einer Unterkunft quasi für die Saison und ja, dementsprechend war es dann auch, die waren dann späten Abend, frühen Morgen waren die wieder weg, aber es war natürlich eine Schrecksekunde, also
mein Gott.
Verständlich, na klar. Habt ihr sowas schon mal miterlebt? So ein Bienenschwarm?
Ich persönlich nicht, habe nur davon gehört, aber konnte die Frau sich denn retten? War die irgendwie in Gefahr oder was ist denn da passiert?
Sie ist dann ins Haus, hat alle Fenster zugemacht und hat gewartet natürlich. Okay. Und dann halt die Feuerwehr, wie gesagt, gerufen wegen des Spielplatzes auf der anderen Seite.
Ein Spielplatz auch noch?
Genau, also hinter dem Baum, wo die sich niedergelassen haben, ist ein Spiel- oder Bolzplatz irgendwie sowas und aber die Gefahr war jetzt nicht wirklich groß, weil das sind normale Bienen, keine aggressiven Tiere in dem Sinne, solange du dich halt relativ ruhig verhältst, machen die nicht viel oder auch gar nichts. Und deshalb war da jetzt auch die Feuerwehr nicht sofort Gewehr bei Fuß, weil die halt sagen, ja, was soll denn jetzt passieren? Erstmal großartig.
Ich habe mal gehört, dass Imker, wenn sie auf der Jagd nach ihrem Schwarm sind, auf jedes Privatgrundstück gehen dürfen.
Das gibt's tatsächlich, ja.
Aber da war wahrscheinlich weit und breit kein Imker zu sehen, ne?
Nee, also da ist tatsächlich davon auszugehen, dass das Wildbienen oder so gewesen sind. Und selbst wenn es jetzt ein richtiges Bienenvolk von einem Imker war, der hat offenbar die Verfolgung nicht aufgenommen oder wurde abgehängt oder so.
Oder wartet erstmal ab, wo sie sich wirklich niederlassen. Also apropos ja. Imker, also ich hab mal mit Berufsimker Jens Keinhörster aus Recklinghausen so weit gesprochen, der... Klar, ist sein Beruf soweit. Ich glaube, es gibt sehr wenige Berufsimker wirklich.
Berufsimker
ja,
sogar.
Okay. Ja, ja, in der Region. Und er sagte, na klar, kriegt er immer mal in seinem Job ganz normal ein paar Bienenstiche ab. Für Allergiker ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Da kann es natürlich wirklich gefährlich werden.
Genau.
Aber an sich sind Bienen ja nicht so aggressiv. Ich glaube, man sollte nur nicht irgendwie in der Einflugschneise vom Bienenstock stehen.
Ah da, ja, stimmt. Ja, gut. Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Genau. Da kann es dann vielleicht nochmal anders aussehen. Aber ich glaube, Jens Keinhörster hat auf jeden Fall mal früher, ich weiß nicht, ob er es noch immer macht, so ein Hoffest gemacht und da auch ein Bienenbad gemacht. Also das heißt,
oh mein Gott.
Ja, also das heißt, ich glaube, er
ist hängt, nicht meins.
Ich glaube,
er Bart. Ich ein habe Bad.
Nein, er hat nicht darin gebadet, aber, naja, aber
wer weiß,
gibt's aber sagen wir mal so, ein ganzes Schwarm Bienen gerade um den Kopf herum ist auch ja. Nicht unbedingt für jeden angenehm, aber er hat's gemacht und also soweit. Ich glaube, so gefährlich ist dann die ganze Geschichte nicht. Klar, dass man dann ins Haus geht, erstmal absolut verständlich und die Situation abwartet. Ich glaube, mittlerweile ist der Schwarm auch schon wieder weitergezogen.
Ja, direkt am, ich glaube, frühen Morgen oder so. Auf jeden Fall, die haben halt einfach nur Pause gemacht. Ne? Die sind halt auch irgendwann erschöpft, wenn sie den ganzen Tag durch die Gegend fliegen.
Na klar.
Und ihrer Königin immer schön folgen.
Ach, die Armen.
Ja, ist ja wirklich so, ist ein Arbeiter. Also in der Tierwelt ist das ja noch ein bisschen hierarchischer als bei uns so. Was ich aber interessant fand, die Fälle, wann kommt denn jetzt wer vorbei, um überhaupt zu helfen und kommt überhaupt jemand vorbei, um zu helfen? Und bei der Feuerwehr beispielsweise ist es so, wenn das jetzt an einem Krankenhaus direkt gewesen wäre oder direkt an der Kita oder so, dann wird die Feuerwehr tatsächlich direkt ausrücken, weil da natürlich dann ja entweder Kinder in Gefahr sind oder halt Leute, die sowieso schon erkrankt sind. Wo die Feuerwehr auch rauskommt, ist, wenn du nachweislich Allergiker bist, also wenn das wirklich gefährlich für dich werden könnte, so ein Bienenstich, auch dann helfen die, aber in allen anderen Fällen sind dann erstmal Schädlingsbekämpfer oder Imker diejenigen, die man fragen sollte, und die wiederum kommen halt auch nicht so oft raus. Ich habe gestern mit Heinrich Lammering gesprochen, der ist Schädlingsbekämpfer aus Herten, und der sagte, er hat so im Jahr 30 bis 40 Fälle, wo er telefonisch berät, aber rausfahren muss er wirklich so zweimal im Jahr ungefähr. Also das kommt sehr selten vor. Und dann
in welchen Fällen fährt er dann raus?
Wenn zum Beispiel dann dauerhaft Gefahr bestünde, zum Beispiel, dann wird halt so ein Bienenvolk ja mehr oder weniger eingetütet und woanders hingebracht, dass sie sich woanders niederlassen können. Ganz, ganz selten, sagte er, kommt auch mal irgendwie Chemie oder so zum Einsatz. Das muss aber dann mit der unteren Naturschutzbehörde geklärt werden. Da braucht es Genehmigungen. Also es ist halt eine geschützte Art, ne? Die vor allen Dingen die Wildbiene. Und dementsprechend sind da die gesetzlichen Vorgaben natürlich sehr, sehr streng und genau, und dementsprechend vorsichtig geht man da auch dann mit um, mit diesen Tieren. Aber er sagte halt, in den meisten Fällen muss man gar nicht rauskommen, muss man gar nichts machen, und Ruhe bewahren ist eigentlich das Stichwort. Mhm. Und,
Stichwort ist auch ein gutes Wort.
Boah, ja. Boah. Tätä. Nein, aber gibt's ein paar generell so Faustregeln, sag ich mal. Die Bienen nicht anpusten zum Beispiel, das finden die aggressiv schon und verteidigen sich dann, rumschlagen natürlich auch nicht. Man sollte auch nicht mit dem Wasserschlauch irgendwie versuchen, weil das finden die auch nicht so ganz toll. Also im Grunde genommen in Ruhe lassen, Abstand halten, abwarten. Das ist eigentlich das, was man machen kann. Und ja, alles Weitere, wie gesagt, kann man dann mit einem Imker oder mit einem Schädlingsbekämpfer absprechen. Und ja, im Zweifelsfall, wie gesagt, die Feuerwehr, aber die berät dann auch erstmal nur am Telefon. Ja, auf jeden Fall ein Erlebnis, interessant, muss ich sagen. Und ja, auch da mal die Frage, habt ihr das auch schon mal erlebt irgendwie? Je nachdem, wo man wohnt, kann das ja vielleicht auch schon mal häufiger vorkommen, wenn da so in der Nähe sowas passiert. Sagt mal gerne Bescheid. Fanden wir auf jeden Fall eine interessante Nummer, das mal erwähnt zu haben. Und wie gesagt, das Video, was die Leserin gemacht hat, seht ihr bei uns in der App und auf der Website. Es ist vom Sound her alleine schon, habt ihr ja gerade gehört, schon ganz interessant. Gut, und jetzt kommen wir zur letzten Nummer des Tages. Was ist los? Unsere Termine für die nächsten Tage. Wir haben ein langes Wochenende mit dem 1. Mai. Und schon vor dem 1. Mai geht's los. Bei Bauer Südfeld kann man in den Mai tanzen. Ab 20 Uhr startet das Backumer Straße 416. Und Restkarten gibt es noch auf der Website bei bauer-südfeld.de. Da einfach mal nachschauen. Ansonsten könnt ihr ab 19 Uhr auch im Schnitzelhaus Christ an der Hernerstraße 68 in den Mai tanzen. Da gibt es eine Party mit DJ. Karten kosten 5 Euro und dann gibt es freien Eintritt im Café Tauschlag an der Langenbochumer Straße 195 ab 20 Uhr, und auch die Kleingärtner bei Gut Grün an der Polsumer Straße feiern ab 19 Uhr in den Mai hinein, auch eine der großen traditionellen Veranstaltungen. Und am 1. Mai selbst gibt es dann eine Kundgebung in Herten am Rathaus. Erst unsere Jobs, dann eure Profite heißt das Motto. Und da werden unter anderem Thomas Prinz vom DGB Herten, Claudia van Hall-Buschhausen, unsere erste stellvertretende Bürgermeisterin, reden und noch ein paar weitere. Da werden wir natürlich auch noch drüber berichten. Und am 2. Mai gibt es eine geschichtliche Führung noch über die Zeche Westerholt. Ein Rundgang zwischen 14 und 16 Uhr, kostet 5 Euro pro Person. Könnt ihr euch anmelden vorher bei der Zeche Westerholt, findet ihr im Internet. Und es gibt am Sonntag auch noch eine Stadtrundfahrt im Doppelstock-Cabrio-Bus. Das Ganze vom RVR organisiert, kostet 22 Euro für Erwachsene, ermäßigt 19 Euro für Kinder bis 14 Jahren 11 Euro. Und Kinder bis 6 Jahre können kostenlos mitfahren. Wer vorne sitzen will, zahlt einen kleinen Aufschlag. Der zahlt nämlich 32 Euro. Anmeldung beim RVR. Ja, und das Wetter spielt ja auf jeden Fall mit. Es wird schön warm. Es wird ja fast schon sommerlich draußen. Also von daher lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei der einen oder anderen Veranstaltung. Und das war's. Vielen Dank euch beiden.
Ja, bitte sehr.
Sehr gerne.
Vielen Dank euch da draußen und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Ciao.
Adios.